herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Podcast des Hamburger Hockeyverbandes in Zusammenarbeit mit der Quirin Privatbank und Run Forward Media. Ich bin Ferdi und ich bin heute zum Glück mal wieder nicht alleine, denn auch Dennis ist mit dabei.
Moin Ferdi, ich freue mich auf die neue Folge.
Wir haben wieder mal einen sehr spannenden Gast, der, da würde man sagen, systemrelevant ist, denn er ist dafür verantwortlich, dass wir viele motivierte Trainer haben, die uns das Hockeyspielen beibringen. Adi Pasarakonda, du bist seit 1,5 Jahren jetzt Hockey-Lehrreferent beim HAV für die Trainerausbildung. Warst davor selbst Hockey-Trainer? Wie ist es also für dich zu diesem Sprung, zu diesem Wechsel gekommen?
Vielen Dank für das Intro. Ob ich systemrelevant bin, weiß ich nicht so genau. danke, ich nehme das mal als Kompliment. Wie kam es dazu? Stefan Haumann war ja vor mir der Lehrreferent, der ist zum Deutschen Hockeybund gewechselt. Und ist da jetzt quasi für die Trainerausbildung in ganz Deutschland verantwortlich. Die Stelle ist frei geworden. Er dachte, ich wäre fähig genug, das zu machen, hat mich gefragt. Ich hatte Lust darauf und so kam es jetzt dazu.
Wie genau sieht dein Alltag aus? Was kann man sich unter dieser Arbeit als Lehrreferent grob vorstellen?
Also davon im Alltag zu sprechen, wäre, glaube ich, zu viel gesagt, weil das würde ja heißen, dass ich mich 24 Stunden damit, also oder tagtäglich damit auseinandersetze. So ist es nicht. Es gibt Phasen, da gibt es viel mehr zu tun, vor allem Phasen, wenn dann Trainerlehrgänge stattfinden und ich wirklich Trainer mit ausbilde, mit anderen guten Trainern, die wir hier in Hamburg haben. Da ist ein Tag sehr vollgepackt, da stellt man sich einfach so eine Woche vor mit vielen verschiedenen Themen, in denen referiert wird, in denen unterrichtet wird, in Anführungszeichen. Genau, da ist es relativ voll. Ansonsten ist es auch sehr viel Organisationsarbeit. Kommunikation mit Trainern, die gerade so einen Lehrgang machen, gerade ihren C-Schein machen, absolvieren, da fällt viel an. Genau, also so kann man sich den ungefähr vorstellen. Und also da kommt natürlich ein großer Teil sich selber auch irgendwie fortbilden dazu und auf dem aktuellen Stand sein. Aber das mache ich ja sowieso, weil ich eben auch als Trainer tätig bin. Daher, das passt sowieso zusammen.
Wo bist du als Trainer tätig?
Ich bin aktuell beim UAC Hamburg tätig als Trainer. Bin da bei den Herren mit aktiv und in der Jugend mit aktiv und arbeite da ganz fleißig mit. Und diesen Sommer war ich bei der amerikanischen Nationalmannschaft mit tätig. Genau, das sind so die zwei aktiven Felder, an denen ich gerade arbeite.
Adi, wir stehen ja unter Eindruck der Olympischen Sommerspiele, waren auch wieder recht erfolgreich. Erfolgreich zu sein, braucht man natürlich erstmal als Basis Talente. Mhm. Aber auch, mindestens genauso wichtig, Trainer, die Talente entwickeln. Deswegen lass uns einfach mal einen Blick auf die neuen Strukturen werfen, wie die Trainerausbildung aussieht und was man da mitnehmen kann.
Ja, also du triffst den Kopf, den Nagel auf den Kopf, so sagt man das, ne? Genau. Klar, also wir brauchen einerseits die guten Spieler, die Talente, die dann zu erfolgreichen Spielern werden, Erwachsenenspieler werden. Aber die werden ja nicht einfach so zu Erwachsenenspielern. Das bedarf natürlich auch entsprechender Trainerqualität, die diese Talente entwickelt, die erstmal überhaupt Kinder zum Hockeyspielen bringt, weil ich glaube, das ist die Basis dafür. Und ja, dafür brauchen wir natürlich Trainer, die begeistern können.
Und die Basis dafür ist ja die C-Trainerausbildung. Der DHB hat ja die Lizenzausbildung in neue Strukturen gepackt. Die bisherigen C-Basis- und C-Hauptlehrgänge in Präsenz gibt es so nicht mehr. Also man geht da auch mit der Zeit, also startet mit 4 E-Learning-Modulen, die vom DHB angeboten werden. Coach Start, Coach Next, DHB UF Start und PSG E-Learning. Was sind denn die Inhalte dieser Module und wer kann daran teilnehmen?
Also muss vielleicht ein bisschen vorgreifen, warum das überhaupt verändert wird. Ich glaube, das ist das Interessante, nicht einfach, weil alles neu gemacht werden muss und das alte schlecht war. Ich glaube, Deutschland hat eine sehr gute Struktur in der Trainerausbildung, sehr gute Inhalte, die über die Jahre hinweg entwickelt wurden. Ansonsten wären wir auch nicht im deutschen Hockeysport dort, wo wir heute sind. Und gleichzeitig entwickelt sich natürlich das Lernverhalten der Menschen und die Möglichkeiten im Bereich Lernen verändern sich. Und ich glaube, da ist der DHB dran, mit der Zeit mitzuhalten und sich dazu neu zu orientieren, ohne zu sagen, dass davor alles schlecht war. Das widerspiegelt sich jetzt halt in dieser neuen Struktur der C-Trainer-Ausbildung und zielt darauf hinab, wenn wir sagen, wir brauchen viele Hockeyspieler oder möglichst viele Hockeyspieler und Spielerinnen, dann brauchen wir auch möglichst viele Trainer und Trainerinnen. Und die neue Struktur zieht darauf ab, den Einstieg einfacher zu machen in dieses Trainergeschäft. Und dafür sind eben diese E-Learning-Module Coach Start und Coach Next dafür da, dass der Einstieg einfacher wird. Ich muss nicht mich irgendwo anmelden, eine E-Mail irgendwo hinschicken und darauf warten, bis der nächste Lehrgang stattfindet, sondern ich kann, wenn ich Lust verspüre, Trainer werden zu wollen, dann kann ich direkt loslegen mit diesen zwei E-Learning-Modulen. Und beim PSG-Modul und bei diesem RevStart, das muss man so ein bisschen trennen davon, das sind zwei Sachen, die hat der DAB zusätzlich entwickelt. Das PSG-Modul ist ja, ich glaube, seit 3 oder 4 Jahren, hätte ich jetzt grob geschätzt gesagt, fast in jedem Landesverband mit Pflicht, dass das die Trainer auch machen, um die Trainer für eben solche schwierigen Sachen, schwierigen Themen zu sensibilisieren. Das kann man auch in einem Online-Modul machen. Und RevStart zielt natürlich in eine ähnliche Richtung ab wie die Trainerausbildung. Ich kann schneller, einfacher mich im Regelwerk klar finden, um schneller in diesen Schiedsrichterbereich einzusteigen. Auch der Bereich ist wichtig als Trainer, sich da zumindest auszukennen und zu wissen, was da die aktuellen Sachen sind. Deswegen, es war auch vorher Teil der C-Trainer-Ausbildung und ist jetzt auch über ein E-Learning-Modul erreichbar.
Und welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, wenn ich mich dort anmelde?
Eigentlich ja gar keine, so wie ich es gerade gesagt habe. Also wenn du jetzt heute sagen würdest, ich interessiere mich fürs Trainergeschäft, dann steigst du direkt ein. Also dann meldest du dich jetzt an und legst los. Letztendlich, die Frage ist natürlich, woher deine Motivation folgt, was so deine Vorerfahrungen sind in der Praxis, weil das ist dann entscheidend für die nächste Phase, wenn du wirklich einen C-Schein machen willst. Ich denke, optimalerweise musst du jetzt nicht ein perfekter, super Trainer irgendwie sein und schon das Gefühl haben, oh, ich darf dieses Modul nur machen, wenn ich das und das kann, sondern da kannst du einfach loslegen. Ich glaube, das Wichtige beim Trainerdasein ist eben nicht nur die Theorie, sondern dass ich auch in der Praxis arbeite, auf dem Platz stehe. Vielleicht habe ich meine erste Gruppe von irgendwie 10-Jährigen, 8-Jährigen, die ich schon begleite als Co-Trainer mit einem anderen Trainer zusammen. Das könnte so ungefähr der Einstieg sein.
Nehmen wir mal an, wenn wir jetzt diesen Prozess einmal durchgehen, um das Leuten irgendwie auch, sag mal, vor Auge zu führen. Ich habe Lust, Trainer zu werden. Dann kommen diese 4 ersten Online-Module, Coach Start, Coach Next, DAB RevStart und PSG E-Learning. Ist das eine chronologische Abfolge? Wie sehen die genau aus? Ist das eine Online-Vorlesung? Kriege ich einen Bogen, wo ich mir Sachen durchlese? Was kann man sich darunter genau vorstellen?
Also bei Coach Start und bei Coach Next bin ich mir sehr sicher. Da gehst du einfach durch ein E-Learning-Modul durch, beantwortest viele Fragen, hast ein gewisses Grundwissen, was du dir da aneignest. Da ist die Reihenfolge auch klar. Zuerst machst du den Coach Start, dann machst du den Coach Next. Dann hast du so erstmal so eine, ich sage jetzt mal, nicht eine Grundausbildung ist da, glaube ich, übertrieben. Oder hast du ein Grundverständnis dafür, was so dich erwartet, wenn du als Trainer arbeiten möchtest?
Was wird denn da in den Schritten konkret, sag mal, gelehrt oder beigebracht oder vorgestellt?
Ja, also so Sachen wie, was nehme ich denn da als Beispiel? Sowas wie, was ist denn der Trainerberuf überhaupt? Also was erwartet einen als Trainer? Was ist mein Aufgabenbereich? Womit muss ich mich befassen? So Sachen, die einfach in der Theorie, sag ich mal, einfach zu lernen sind. Vielleicht für den einen oder anderen so ganz offensichtliche Sachen und trotzdem muss man darüber sprechen. Davor hat man in einem Lehrgang darüber gesprochen und jetzt lernst du es quasi auf eigener Basis in diesen 2 Modulen, genau.
Und das ist dann nur Lernen oder gibt es auch nochmal eine Abfrage der Themen, dass man auch wirklich aufmerksam dabei war?
Das ist eine Abfrage auch noch mit dazu. Also es ist nicht einfach nur 5 Seiten durchscrollen und dann bist du durch, sondern da gibt es dann natürlich auch Fragen dazu.
Klar, der nächste Schritt ist dann ein Präsenzlehrgang, genau. Und zwar der C-Breitensportlehrgang. Wo genau findet er dann statt?
Also jetzt für die Hamburger Hörer findet er natürlich in Hamburg statt. Wir haben den meistens bei Clipper durchgeführt bisher. Ja, zumindest in meiner Zeit immer bei Clipper durchgeführt. Das ist dann so der nächste Schritt, wenn man diese 4 Module gemacht hat, dann darf man quasi zu einem vorgeschalteten Kurs, der heißt, ich glaube, Prep und Connect, wenn ich mich da nicht irre, oder Connect und Prep Phase, und dann folgt der C-Breitensportlehrgang da drauf. Und diese Phase findet dann in Präsenz statt, vor Ort statt, mit anderen Trainern zusammen, was eigentlich das Coolste ist, daran so einen Lehrgang machen zu können, dass man mit anderen Trainern eben auch in Kontakt kommt und sich dann vor allem in der Phase auf die Praxissachen konzentriert. Also die Sachen, die dann wirklich auf dem Platz stattfinden, die Sachen, die viel mehr, ich sage jetzt mal, mit Hockey selber zu tun haben auf dem Platz, die finden dann eher in dieser Phase statt.
diese Connect- und Prep-Phase ist aber nochmal online davor geschaltet.
Nee, oder die findet auch in Praxis statt. Also man muss sich vorstellen, du machst diese vier Module zu Hause. Mhm. Es startet mit dem Coach Start, gehst dann über den Coach Next und dann entwickelst du ein Interesse, okay, ich möchte das jetzt wirklich machen. Ich möchte jetzt wirklich Trainer werden. Das hat mir jetzt irgendwie, es hat mir was gegeben, es hat mir was gebracht. Ich habe Lust darauf. Und dann meldest du dich beim Hamburger Hockeyverband an und sagst, hey, ich hätte gerne ich würde gerne zum C-Trainer ausgebildet werden. Das ist so der erste Schritt, den du nach dem Start und Next machst. Dann kriegst du von uns eine E-Mail von der Geschäftsstelle, von Simone, kriegst du eine E-Mail. Dann heißt es, ja, okay, kannst dich anmelden. Dafür musst du aber, wenn du Start und Next gemacht hast, noch den PSG und den Rave Start machen. Und dann wirst du angenommen, meldest dich an. Dann findet erst diese Connect and Prep Phase statt als Lehrgang vor Ort und dann noch dieser C-Breitensport Lehrgang vor Ort statt.
Genau. Und was sind dann beim Connect and Prep die Inhalte, auch nochmal eher theoretisches?
Ja, also insofern man Theorie sagen kann, ne? Also natürlich verschmilzt das dann so ein bisschen mehr in Praxis. Ich sag mal Themen, die eher noch nicht hockeyrelevant sind, aber trainerrelevant sind, so würde ich es eher beschreiben. Die hockeyrelevanten Themen kommen dann eher im C-Breitensportlehrgang. Aber also es ist nicht so scharf zu trennen. Auch im Breitensportlehrgang danach gibt es auch Themen, die dann eher, sag ich mal, weg vom Platz stattfinden, die aber trotzdem relevant sind als Trainer. So scharf trennen kann man das alles nicht so. Aber man versucht schon in diesem C-Breitensportlehrgang vor allem die hockeypraktischen Themen mit reinzunehmen.
Und die lauten dann wie folgt, was ist Hockey praktisch in dem
Kontext? Alles Mögliche. Also da geht es viel darum, wie organisierst du eine Trainingseinheit auf dem Platz praktisch, also von der Zeitablauf her, von den Übungen her, wo machst du welche Übungen. Aber da geht es auch sehr ins Detail, wie korrigierst du Sachen, worauf musst du achten als Trainer, wenn du eine Übung durchführst, wie kann man Techniken erlernen, wie kann man Übungen dazu konzipieren, wie sieht so eine Reihenfolge aus, was bringe ich zuerst bei, was kommt danach, wie lernt man das Zusammenspielen, also alles, was irgendwie so diesen Grundlagenbereich abdeckt, am Hockey-Lernen, der findet dann da statt.
Der Umfang scheint sich geändert zu haben. Es gibt jetzt 4 E-Learning-Module und dann 3 Präsenzphasen. Oder ist Connect and Prep eine Phase?
Connect and Prep ist eine Phase. Ist also eine es gibt dann 2 Präsenzphasen oder nennen wir es 1,5. Wenn wir es vergleichen mit früher, gab es 2 volle Wochen, die man gemacht hat in Präsenz vor Ort und keine E-Learning-Module. Und jetzt sind es 4 E-Learning-Module und ich sage es mal so knapp 1,5 Wochen, die man vor Ort verbringt.
Das heißt, man kann sich vorstellen, dass der Zeitaufwand ein bisschen größer geworden ist, aber dafür mit mehr Flexibilität?
Ja, das beschreibt es, glaube ich, ziemlich genau. Also ich glaube jetzt nicht, dass es mehr oder weniger geworden ist, aber auf jeden Fall flexibler geworden ist, weil vieles, was in dieser ersten vollen Woche stattgefunden hat, jetzt eben über die E-Learning-Module stattfindet, sodass man weniger Tage gemeinsam vor Ort verbringen muss.
Und wie sieht es mit den Kosten aus? Zahlt der Teilnehmer jetzt mehr, weil es mehr Module sind?
Also nach unserer groben Überschlagung zahlt der Hamburger Teilnehmer nicht unbedingt mehr, als das er vorher gezahlt hat. Es fließt natürlich auf unterschiedliche Wege, weil die E-Learning-Module vom DRB bereitgestellt werden. Also fließt natürlich der Teil des Geldes natürlich auch zum Deutschen Hockeybund und der Teil, der in Hamburg stattfindet, der ist ähnlich teuer geblieben wie davor auch.
Kurze Ecke, kurze Fragen.
Hey. Training geben oder selber spielen?
Training geben.
Warum wundert mich das nicht? Olympia Silber oder WM Gold? Was ist der größere Erfolg?
Olympia Silber.
Und dann sind wir in Hamburg. Alster oder Elbstrand?
Elbstrand.
Du hast ja schon einige Lehrgänge geleitet. Wo liegt denn dein persönlicher Fokus in der Trainerausbildung?
Gute Frage. Ich glaube, dass die Trainer lernen, was heißt denn lernen? Nee, das ist übertrieben. Den Trainern eine Begeisterung mitzugeben, wiederum Spieler, Spielerinnen zu begeistern für Hockey. Ich glaube, das ist das Entscheidendste in diesem ersten Schritt, wenn man Trainer wird. Weil wenn wir uns überlegen, was ist so, also wir können ja nicht voraussagen, ob jetzt das 8-jährige Kind irgendwann mal Olympiasieger wird oder nicht. Schön wäre es, wenn es alle werden würden. Die Realität ist natürlich anders. Das heißt, was ist so das Ziel eines Jugendtrainers? Muss natürlich sein, dass dieses Kind eigentlich bis ins hohe Alter irgendwann mal gerne Hockey spielt oder Teil eines Hockeyvereins ist. Ich glaube, darauf liegt eigentlich ein sehr großer Fokus, nebst natürlich auch inhaltlichen Themen, die mir sehr wichtig sind, dass man lernt, ein Training gut zu organisieren, dass man lernt, wie verhält man sich in kritischen Situationen. Das sind natürlich Sachen, die gehören mit dazu. Da sind aber auch viele Sachen, die habe ich auch nicht in meinem allerersten Lehrgang selber gelernt, sondern die lernt man dann mit der Zeit, indem man solche Sachen eben auch übt und lernt, damit umzugehen. Aber ja, ich glaube, der wichtigste Fokus für mich ist tatsächlich, dass die A, einmal lernen, diese Begeisterung zu übertragen auf Kinder, die man selber verspürt, hoffentlich als Trainer, und dass man auch lernt, verschiedene Techniken gut zu vermitteln, richtig in Anführungszeichen zu vermitteln, oder zumindest weiß, wie man Kindern etwas beibringen kann.
Also die Begeisterung, die spürt man ja regelrecht. Jetzt mal Butter bei Fische, wenn man einfach mal startet als Trainer, gerade zum Start, ist eher das Technische wichtig oder eher so die mentalen Aspekte, allgemeine Begeisterung? Wo würdest du die Schwerpunkte legen?
Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie du als Typ selber bist, als Trainer. Je nachdem neigst du eher in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Das hat sich bei mir auch immer komplett gewandelt. Ich dachte als Trainer erstmal, ich müsste alles an Taktik beherrschen können, als ich angefangen habe. Habe dann aber sehr schnell festgestellt, okay, das ist nicht die Lösung aller Probleme. Da gibt es auch noch andere Sachen, die ich beachten muss. Und wenn du mich jetzt heute fragen würdest, ist dieser Aspekt, wie geht man mit einer Gruppe um, mit Menschen um, viel, viel wichtiger als dieser technisch-taktische Aspekt. Aber das hättest du mir vor 20, 30 Jahren, das ist schon lange her, auch so erklären können, und ich hätte es dir nicht geglaubt. Also daher, ich glaube, das liegt eher in der Natur des jeweiligen Trainers oder der Trainerin.
Du hast erzählt, bei den Online-Modulen gibt es am Ende eine kleine Prüfung. Wie sieht es da im praktischen Part aus? Muss man, wie vielleicht der Referenten in der Schule als Lehrer, auch mal ein Probetraining leiten und ihr schaut drauf, wie läuft das?
Genau, also der C-Breitensport-Lehrgang endet am letzten Tag mit einer Prüfung. Da gibt es verschiedene Sachen, die du absolvieren musst, innerhalb der Woche auch. Aber am Ende des Tages wollen wir wissen, wie schaffst du es auf dem Platz, eine Gruppe zu leiten, zu führen. Es ist natürlich eine Laborsituation, weil wir jetzt nicht irgendwie Kinder haben, die diese Übungen machen, sondern die Trainer, die in dieser Gruppe sind, führen diese Übungen meist mit aus. Das wird sich vielleicht auch mal ändern, dass wir da mal vielleicht eine Kindermannschaft mit, also eine Jugendmannschaft dahinstellen. Da muss eine Einheit damit gemacht werden. Da will ich da nicht irgendwie nur in eine Richtung denken. Aber ja, bisher war es so, dass man zu zweit zusammen ein Thema bearbeiten musste, das man zu Beginn der Woche bekommt. Und dann hast du quasi die ganze Woche Zeit dafür, dir Übungen auszudenken zu diesem spezifischen Thema. Und da führst du dann 2 bis 3 Übungen durch mit einer Gruppe von Trainern, die eben auch in diesem C-Breitensport lernen.
So ein Thema ist dann Spielaufbau, Torabschluss oder?
Oh, da alles Mögliche. Also da geht es von verschiedenen Techniken, die man lernen muss, über, also keine Ahnung, Rückhandzieher oder Umspielen wäre jetzt das größere Thema. Dann musst du dir eine Übungsreihenfolge zum Thema Umspielen ausdenken, die dann auch Sinn macht. Oder Torschuss, wie du gerade gesagt hast, genau. Kann auch Ballannahme sein, also da gibt es alles Mögliche.
Im Idealfall hat man dann die praktische Prüfung bestanden und bekommt seinen C-Lizenz-Trainerschein. Wie sieht es dann im Alltag aus? Ist man dann schon gestandener Trainer? Bekommt man noch Hilfe von Erfahrenen? Habt ihr da irgendeinen Plan?
Also nach der praktischen Prüfung musst du erst noch mal eine schriftliche Ausarbeitung auch noch machen. Die kommt erst noch mit dazu. Wenn du die auch erfolgreich bestanden hast und auch noch einen Erste-Hilfe-Schein gemacht hast, der gültig sein muss, dann bist du quasi C-Trainer. Also dann darfst du dich C-Trainer, C-Trainerin nennen. Und ja, also im Idealfall warst du vorher schon tätig im Verein als Trainer. Und das gibt dir jetzt einfach eine gewisse Grundlage dafür, vielleicht Sachen zu überdenken, die du vorher gemacht hast. Schützt dich natürlich nicht davor, immer noch Fehler zu machen. Die gehören mit dazu, wie auch als Spieler oder Spielerin. Und da helfen natürlich gestandene Trainer im Verein sehr, wenn sie dir dabei auf dem Weg begleiten können. Das war bei mir auch so. Ich habe als Trainer, bin in der Schweiz aufgewachsen, nicht so viele Trainer um mich herum gehabt, die mir helfen konnten, aber ich musste mir die dann aktiv suchen, und das habe ich dann auch gemacht und ständig Leute genervt mit Fragen gesagt, hey, wie machst du das? Wie hast du dich in der Situation verhalten? Wie kann man das optimal lösen? Ich glaube, das hilft natürlich immer. Und trotzdem schützt es nicht davor, selber Fehler machen zu dürfen oder machen zu müssen, damit man diese eigene Erfahrung auch macht.
Heißt, einen zentralen Berater, Mentor vom Verband gibt es nicht. Man setzt auf das Miteinander unter den Kollegen, dass das die Vereine auch selber regeln, weil die sind ja auch daran interessiert, dass der Trainer, der dann ausgebildet wurde und für ihn arbeitet, einen guten Job macht.
Ja, also auf jeden Fall. Ich will da gar nicht für alle Vereine sprechen, weil ich glaube, viele Vereine machen das einfach so. Also davon lebt auch, ich sage jetzt mal, die deutsche Hockeywelt so ein bisschen, dass diese Erfahrung einfach so weitergegeben wird. Und dass es da kein krasses Konkurrenzdenken gibt. Vergleich es mal mit dem Fußball, wo jeder wirklich nur für sich arbeitet und nicht wirklich irgendwie als einen sehr großen Austausch untereinander gibt unter uns Trainern, ist das im Hockeybereich schon ganz anders. Also auch bis eigentlich in die Bundesliga hoch tauscht man sich da als Trainer völlig nicht frei aus. Ich plaudere jetzt nicht alle meine Strategien aus, das ist ja völlig klar, und alle meine Geheimnisse, aber man kann sich über taktische Themen mit anderen Trainern zum Beispiel sehr gut austauschen und dann ist es wie in jedem anderen Beruf auch, ich verstehe mich mit gewissen Menschen viel, viel besser, da kann ich mich vielleicht über privatere Themen austauschen, die mich beschäftigen in meinem Trainerberuf und dafür gibt es jetzt nicht in jedem Verein einen sogenannten Mentor oder eine Mentorin. Obwohl der DOSB eben auch so eine Mentorenausbildung anbietet über die Trainerakademie, die ich jetzt auch glücklicherweise gerade auch selber durchmachen durfte und es auch eben Ausbildung dafür gibt. Aber ich glaube nicht, dass es so explizit Rollen dafür gibt.
Heißt das, ist bei dir auch schon abgeschlossen, dieser
Im November. Ich muss noch eine Praxissitzung machen, die ich dann hoffentlich bestehe. Und dann ist sie auch erfolgreich abgeschlossen.
Genau. Und dann ist es so angedacht, dass du dann auch als Mentor fungierst? Oder was bringt dir dann erstmal diese Ausbildung?
Mir hat sie erstmal sehr viel gebracht, weil ich gelernt habe, wie man Trainer, Trainerinnen unterstützen kann. Da musste ich meine eigene Art und Weise auch nochmal überdenken, wie ich das gehe. Also dahingehend hat es mir sehr viel Wissen nochmal gebracht. Um dieses Thema Mentoring. Und es ist ein sehr neuer Begriff im Sportbereich, den gibt es noch nicht so lange. Und es ist bisher, glaube ich, auch die einzige Sportbereich die einzige Mentorenausbildung, die es gerade gibt. Gemacht habe ich sie aus Eigeninteresse, weil ich da selber mich irgendwie weiterbilden wollte. Ob es jetzt zu einer offiziellen Rolle führt, glaube ich jetzt nicht unbedingt, sondern in meinem Job gibt es viele Trainer, mit denen ich gerne, also mit denen ich auch zusammenarbeite. Mir werden auch oft Fragen gestellt, hey, wie machst du das? Und jetzt habe ich vielleicht ein besseres Grundwissen dafür, wie ich die auch unterstützen kann, ohne dass es überhaupt in die fachliche Richtung geht, aber wie man, ich sage jetzt mal, das auf einer besseren Grundlage machen kann.
Du hattest gerade eben auch erwähnt, dass nach der praktischen Prüfung nochmal ein Erste-Hilfe-Kurs belegt werden muss. Den macht man dann privat wie im Führerschein?
Oder? Ja, genau, richtig. Mhm. Ja, den machst du privat, der hat nichts quasi mit uns zu tun. Den kannst du machen, wo du willst.
Und die schriftliche Ausarbeitung, was ist damit genau gemeint? Ist das so eine Art Hausarbeit, wo man was schreibt, einen Aufsatz zu einem gewissen Thema?
Genau, richtig. Da wird dir ein Fragenkatalog zugelost. Da sind, glaube ich, so fünf bis sechs Fragen, glaube ich, mit drin. So unterschiedlichsten Hockey-Themen. Zu unterschiedlichsten Trainerthemen drin und dann musst du da eine schriftliche Ausarbeitung machen, wie auch in der Schule und musst dann eine Arbeit abgeben. Es ist jetzt kein Hexenwerk, also du schreibst jetzt nicht eine Doktorarbeit, aber musst dich schon mit den Themen einmal gut auseinandergesetzt haben.
Ja, aber die Ausbildung, die ist ja schon umfangreich und entwickelt sich immer weiter. Wie siehst du das denn im internationalen Vergleich? Wo sind wir vielleicht besser als andere in der Trainerausbildung und wo können wir vielleicht sogar noch besser werden?
Also ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es ein ziemlich einfacher Berufseinstieg erstmal ist. Ich glaube, die meisten denken gar nicht so darüber nach, sondern du hast ja vorhin auch gefragt, wie komme ich denn überhaupt dazu, sowas zu machen oder was muss ich für eine Voraussetzung bringen? Am Ende des Tages ist es ein Einstieg in ein Berufsfeld. Und ich glaube, deswegen ist schon auch wichtig, dass das up-to-date bleibt in der Zeit und deswegen auch diese Umstrukturierung und die Art und Weise, wie man das angeht. Ich glaube, das ist erstmal so, das muss man einmal vorschieben. Im internationalen Vergleich, ich habe jetzt nur den wirklich direkten Vergleich mit der Schweiz, weil ich es da selber durchlebt habe. Da hat es mir sehr gut gefallen, aber das muss man natürlich auch in Klammer setzen, die Struktur des Verbandes oder des Landes, wie der Sport organisiert ist, ganz anders als in Deutschland, Klammer zu. Da hat mir sehr gut gefallen, dass es sehr früh sportartübergreifend losging. Also ich habe nach meiner ersten, nennen wir es mal C-Ausbildung, nach meiner ersten Grundlagenausbildung im Trainerbereich direkt mit anderen Sportarten, mit Trainern aus anderen Sportarten zu tun gehabt. Und das hat mir da sehr gut gefallen. Also sei es mal als junger Trainer direkt mit Leuten in Kontakt zu kommen, die dann mit Handball zu tun hatten. Oder da war, ich kann mich erinnern, Mountainbike-Nationaltrainer war da auch in meiner Gruppe mit drin. Zu der Zeit war das natürlich was ganz Neues. Es war schon interessant, mit solchen Leuten in Kontakt zu treten. Das hat mir da sehr gut gefallen. Das würde ich mir in Deutschland auch wünschen für die Trainerausbildung. Da geht es erst relativ spät los, aber liegt natürlich in der Natur der Dinge. Ja, ansonsten im internationalen Vergleich, klar, wir bilden gute Trainer aus über die Jahre hinweg. Es zeichnet sich ab, dass wir zu wenig Trainer haben. Deswegen glaube ich, ist auch diese Entwicklung in die Richtung hin, den Einstieg einfacher zu machen für mehr Leute gut, weil wir brauchen einfach mehr Trainer in Deutschland. Alleine, wenn man sich sie anguckt, wie viele Vereine jeweils Trainer suchen, gerade für diesen Kinder- und Grundlagenbereich, da zeigt es sich schon, dass wir da irgendwie eine Lücke haben, die wir füllen müssen. Und das wird mit dieser neuen Strategie natürlich auch versucht, diese Lücke zu schließen.
Da macht es auf jeden Fall Sinn, die Hemmschwellen gerade zum Start einfach mal abzubauen, jeden einfach mal reinschnuppern zu lassen. Du hast gesagt, also uns fehlen Trainer. Sieht es international anders aus oder ist das ein grundsätzliches Hockey-Thema?
Gute Frage. Ich wüsste ich gar nicht. Also könnte ich jetzt nicht über alle Zweifel haben und sagen, ja, es ist nur in Deutschland so. Ich glaube nicht. Ich glaube, insgesamt wächst der Hockeysport in Deutschland. Das merkt man auch. Mehr Leute begeistern sich für Hockey, was ja was richtig Gutes ist. Und mehr Vereine wollen sich professioneller aufstellen, engagieren auch Trainer, zahlen auch einen Trainerjob. Das war nicht immer so. Und da sprechen wir nicht nur von den Bundesliga-Vereinen, da sprechen wir auch von den kleineren Vereinen, die einen Zuwachs haben und nach Trainer suchen, die diese Ausbildung gut gestalten. Und daher kommt halt diese höhere Nachfrage auch für Trainer. Und ich glaube, dieser Strukturwandel ist ja durchaus positiv, weil wir wollen ja den Hockeysport voranbringen, wollen ihn ja wachsen lassen und dann brauchen wir eben auch mehr Trainer dafür. Die Schwierigkeit ist halt, wie, glaube ich, jetzt durch die Medien überall geht, dank Olympia, dass natürlich der Trainerjob nicht immer der einfachste Job ist, der sicherste Job ist vielleicht auf dieser Welt und eben dann auch vielleicht nicht der bestbezahlteste Job auf der Welt ist, je nachdem, auf welchem Niveau und wo man arbeitet. Das hängt natürlich sehr stark davon ab. Aber trotzdem müssen wir irgendwie schaffen, mehr Leute dafür zu begeistern, ohne einfach zu sagen, ja gut, wenn wir mehr bezahlen, dann werden noch mehr Leute Trainer. So einfach ist es natürlich nicht. Deswegen, ja, es hilft auf jeden Fall, diese Hemmschwelle runterzusetzen, mehr Leute dafür zu begeistern, dass der Einstieg einfacher ist und trotzdem bedarf es dann einen gewissen Aufwand, da irgendwie den nächsten Schritt zu machen.
Kann man denn da jetzt schon ein Fazit ziehen? Ist es ein erfolgreiches Modell? Ist die Hemmschwelle niedriger? Habt ihr damit mehr Erfolg?
Kann ich überhaupt noch nicht sagen, weil ich glaube, der DHB hat das letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr eingeführt. Wir haben noch unsere Lehrgänge so durchgeführt nach dem alten Modell, um das einmal so quasi zu beenden, so einen Schlussstrich ungefähr ziehen zu können. Und ich glaube, es ist noch zu früh, um zu sagen, ob das jetzt schon super ist oder ob es da Handlungsbedarf gibt. Aber da habe ich keine Zahlen zu.
Vom Gefühl her, wenn du das jetzt seit 1,5 Jahren machst, wie waren jetzt die Lehrgänge besucht, seitdem es die Änderungen gab?
Hatten wir noch gar nicht. Also die Änderung, der erste Lehrgang nach diesem neuen Modell findet jetzt im Herbst statt. Da findet die erste Connect and Prep und Breitensportlehrgang, diese erste Phase dann zum ersten Mal statt. Nach dem alten Modell waren die Lehrgänge sehr gut besucht. Ich glaube, gerade in Hamburg sind sehr viele Vereine daran, ihre Trainer dahin zu schicken. Vom Niveau her war das sehr unterschiedlich, muss man tatsächlich sagen. Ob da Trainer jetzt schon lange tätig waren oder nicht tätig waren, wie begeistert die Leute dahin kamen, weil sie aus Eigenmotivation dahin kamen oder weil der Verein gesagt hat, hey, du bist bei uns Trainer, jetzt geh mal dahin, lern das mal. Da merkt man schon einen Unterschied bei den einzelnen Teilnehmerinnen, mit was für einer Eigenmotivation die dahin kommen. Aber gut besucht waren die alle. Ich glaube, jetzt nicht schlechter als davor. Zumindest sagt das nicht mein Gefühl. Jede Gruppe ist natürlich anders. Das ist wie in so einer Schulklasse auch. Jede Klasse ist natürlich anders, je nachdem, was für Individuen und Charaktere drin sind. Spaß gemacht hat irgendwie jeder Lehrgang bisher, weil da irgendwie so eine Dynamik dann in dieser Gruppe entstanden ist. Und das ist eigentlich das Coole an dieser Präsenzphase, weil die Leute sich kennenlernen, anfangen miteinander zusammenzuarbeiten als Trainer. Und deswegen ja, hatte jeder Lehrgang bisher irgendwie seinen Charme gehabt.
Ist das Teilnehmerfeld dafür jetzt schon final oder kann ich, wenn ich diese Folge höre, Lust bekomme, noch schnell die 4 Online-Module absolvieren und dann dazustoßen?
Ich meine, wir sind noch nicht voll. Ich habe aber schon lange nicht mehr in die Liste geguckt. Daher auf jeden Fall bitte loslegen damit. Wenn du dich anmelden möchtest, kannst du heute starten. Hey!
Neues vom Hamburger Hockeyverband.
Liebe Hockeyfreunde, ab sofort bieten wir in Hamburg den neuen C-Breitensportlehrgang inklusive Connect-Phase an. Die Connect-Phase findet vom 27. bis 29. September statt. Der daran anschließende C-Breitensportlehrgang vom 21. bis 25. Oktober. Beides in Präsenz beim Clipper THC. Es sind noch Plätze frei. Teilnahmevoraussetzung ist die Absolvierung der 4 Online-Module, die vom DHB angeboten werden. Alle Informationen dazu sowie die Buchungsmöglichkeit findet ihr auf unserer Webseite www.hamburghockey.de unter der Rubrik Ausbildung. Wir freuen uns auf euch.
Ein großer Punkt, den man sofort mitbekommt bei diesen Online-Modulen, ist Technik, Digitalisierung. Das nimmt natürlich auch in der gesamten Gesellschaft zu. Wie ist das im Trainerjob? Was kommt da auf einen zu? Muss man technisch versiert sein?
Ja und nein. Also du musst natürlich wissen, wie du E-Mails beantwortest. Das muss ja jeder können heutzutage. Ich denke mal, das gehört halt mit zum Job dazu, dass man sich da online organisieren können muss. Irgendwann mal später, klar, es gibt unglaublich viele digitale Tools, die auch im Hockeybereich mit reinkommen, sei es denn irgendwie eine elektronische Taktiktafel, digitale Taktiktafel auf dem iPad oder sowas, sind absolut normale Tools. Die Videoanalyse ist natürlich auch ein Riesenbereich, den es schon früher gab mit VHS-Kassetten. Mittlerweile digitalisiert ist natürlich auf dem Computer. Das steht jetzt aber nicht direkt zu Beginn deiner Trainerausbildung, wo du da gut drin sein musst. Ich glaube, dieser Schritt jetzt, die Trainerausbildung zu digitalisieren, da jetzt so ein Online-Modul zu machen, ist tatsächlich relativ neu im Trainergeschäft in Hockey Deutschland. Da muss jeder irgendwie mit klarkommen, aber ist jetzt auch keine Riesenhürde. Also wie du es gesagt hast, ist jetzt in der Schule auch so, dass man häufiger Module online absolviert oder Sachen online absolviert, später in der Uni ja sowieso. Daher glaube ich, ist das jetzt nicht eine großartige Hemmschwelle, dass man da ein Technikfreak sein muss.
Was mich mal interessieren würde, in welchem Alter kommen die Leute auf euch zu und sagen, ich interessiere mich für einen Trainerjob? Sind das schon oder noch Jugendliche oder dann im Erwachsenenalter? Wie kann man sich die Spanne mal so vorstellen?
Also von bis tatsächlich. Von dem oder von der 16-Jährige bis hin zu älteren Herren und Damen, die gerne als Trainer arbeiten. Also wirklich querbeet. Auch Leute, die Eltern plötzlich von Kindern sind, die spielen und irgendwie involvierter sind im Verein und sagen, oh, ich habe da irgendwie Feuer und Flamme gefangen, weil ich stehe da jede Woche mit irgendwie so einer Gruppe von Zwergen auf dem Platz. Ich will wissen, mache ich das jetzt eigentlich richtig oder mache ich das falsch oder wie mache ich das überhaupt? Da war schon alles mit dabei. Und dann eben auch, wie gesagt, von den 16-, 17-Jährigen, die als Co-Trainer, Co-Trainerin arbeiten, schon irgendwo und irgendwie das Gefühl haben, oh ja, ich habe da Lust drauf. Oder von ihrem Verein auch gezwungen werden. Das gibt es leider in Anführungszeichen auch. Ich glaube, wenn ich da mit einer eigenen Motivation herkomme, dann macht es natürlich mehr Spaß. Dann kommt man mit einer anderen Energie hin. Deswegen sage ich das jetzt auch so explizit. Also von der Altersspanne her gibt es da alles. Von bis.
Wir haben viel jetzt über die C-Lizenz gesprochen und diese Ausbildung. Mhm. Aber was genau kann ich dann am Ende mit der Lizenz machen? Was darf ich damit machen?
Also was heißt das? Also du kannst genauso als Trainer arbeiten, wie du davor auch gemacht hast. Es gibt auch genügend Trainer, die sagen, die Ausbildung interessiert mich nicht, ich weiß, was ich mache. Okay, ist dein Ding, dann mach das so. Es gibt bisher keine Lizenzpflicht in Deutschland für gewisse Altersgruppen oder gewisse Mannschaften. Das heißt, ihr könntet jetzt heute direkt eine Bundesligamannschaft übernehmen und loslegen. Wenn ihr glaubt, ihr könntet das, dann Feuer frei, leg los. Auch in dem Bereich werden immer wieder Trainer gesucht. Nein, Quatsch, also was kann ich denn damit? Ich schlage natürlich irgendwo meine Trainerlaufbahn ein. Und wie in jedem Beruf, wenn ich irgendwie am Ende das ausüben möchte, muss ich natürlich irgendwie eine Ausbildung absolviert haben, irgendwie gewisse Lizenzstufen durchlaufen haben, keine Ahnung, wie an der Uni. Ich muss ja erst meinen Bachelor machen, meinen Master, um dann weiterzumachen. Und trotzdem ist es keine Pflicht, in einem Job später vielleicht einen Bachelor oder Master zu haben. Also das ist im Hockey ähnlich. Wenn du deinen C-Breitensport-Lehrgang absolviert hast, dann erlaubt es dir das, weiterzudenken, in welche Richtung du gehen möchtest. Also du kannst daraufhin beim Deutschen Hockeybund einen C-Leistungssport-Lehrgang absolvieren. Das ist, wenn du dich eher dafür interessierst, irgendwie mehr in diesen Leistungsbereich später mal zu gehen. Oder du unterscheidest dich für den anderen Weg. Das heißt, anderer Weg, es klingt immer so krass trennend. Oder du kannst eben so einen B-Breitensportlehrgang machen.
Es gibt dann immer noch die Möglichkeit, quer rüber zu switchen. Also das nimmt dir keiner weg später. Ich glaube, die Frage ist einfach, was dein Interesse ist. Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, oh ja, ich interessiere mich, das mit Leistungsmannschaften zu machen. Ich habe Interesse, irgendwie auf einem höheren Niveau Richtung, ich sage jetzt mal, vielleicht Auswahlmannschaft oder vielleicht in meinem Verein, weil ich in der Regionalliga spiele mit meinen Mannschaften, da irgendwie in diesen Bereich zu gehen, dann ist vielleicht der C-Leistungssport eher was für dich. Vielleicht arbeitest du aber in einem Verein, wo es um ganz andere Themen geht, also wie es um Vereinsentwicklung geht, wie es darum geht, deinen Verein zu strukturieren, Mitgliedergewinnung und solche Themen, dann ist eher die Richtung Breitensport vielleicht interessant. Und ich glaube, beides hat seinen Charme, dass man sich eben auch entscheiden kann, für welches Interessengebiet, weil dann eben das, was dort angeboten wird, natürlich auch eher dem entspricht, was du dann auch machen möchtest. Und ich glaube, das war eigentlich ganz cool, diese Änderung, die gab es, glaube ich, schon vor ein paar Jahren, dass man da beides machen kann. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall der richtige Weg, ohne zu sagen, hey, das eine ist super, das andere ist eher was für, ja, das ist nicht so cool, sondern beide sind sehr, sehr wichtig und es hängt sehr schwer davon ab, in welchem Themengebiet du gerade unterwegs bist.
Ja, wir sprechen ja die ganze Zeit über den C-Breitensport-Lehrgang. Breitensport ist ja jetzt erstmal unspezifisch, ist jetzt nicht nur auf Hockey begrenzt. Gibt es da andere Sportarten, wo ich dann irgendwo mit eintauchen kann, mit dem Wissen, was ich dort erlerne?
Ohne das wirklich hundertprozentig zu wissen, würde ich sagen, dass jede Sportart ja auch so eine C-Trainer-Ausbildung hat, um so einen Einstieg zu schaffen in die Sportart. Die Sportart spezifik kann dir natürlich, also ich kann jetzt nicht für Tennis sprechen zum Beispiel, da musst du natürlich deine eigene Ausbildung natürlich da auch gemacht haben. Hilft es dir, da Sportart übergreifend zu denken? Ich denke auf jeden Fall. Kann man das eins zu eins übernehmen, würde ich jetzt nicht für sagen. Vielleicht kann man einzelne Module übernehmen, die beide machen. Also wenn jetzt zum Beispiel PSG ist jetzt eine einfache Sache, die dieses Sportart übergreifen. Wenn wir irgendwas machen im Bereich Psychologie, kann ich mir auch vorstellen, dass man das übernimmt. Aber es kann natürlich sein, dass im Tennis dafür, ich sage jetzt mal, 10 Einheiten gefragt sind und bei uns sind es 6 Einheiten. So, und ich glaube, da läuft es dann auf solche Details hinaus. Also ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich glaube nicht, dass du es einfach übernehmen kannst in andere Sportarten. Vielleicht kann man einzelne Teile übernehmen.
Du hattest vorhin auch von der B-Breitensport-Lizenz gesprochen. Heißt, bei beiden Wegen Leistungs- und Breitensport gibt es CBA-Lizenzen? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Genau, also es gibt dann auch, wenn ich mich nicht täusche, B-Leistungssport dann danach. Also dieser CBA, das ist im deutschen Sportsystem so verankert. Und diese Lizenzstufen gibt es eigentlich in allen Sportarten.
Und wenn man so will, ist dann A, Leistungssportlizenz, das höchste der Gefühle, dass man es, wenn man den Weg gehen möchte, erreichen kann?
Im DHB ja. Und darüber stehend gibt es noch den Diplom, gibt es die Diplom-Trainerausbildung. Die findet in der Trainerakademie des DOSB statt und die ist dann sportartübergreifend. Und da kommen die Trainer nehmen daran teil, die Interesse haben, das wirklich auf dem höchsten Niveau auszuüben. Als ich das gemacht habe, war ich mit den unterschiedlichsten Trainern aus Eishockey, das hatten wir, Beachvolleyball, Reiten, Fechten, alle möglichen Sportarten kommen da zusammen. Und da die Ausbildung geht da tatsächlich über 1,5 Jahre und das ist dann quasi so die allerhöchste Trainerausbildung, die du in Deutschland erlangen kannst. Innerhalb des DRB-Systems ist der A-Trainer das höchste, was du erreichen kannst.
Genau. Eine Ausbildung, die wahrscheinlich auch André Henning und Valentin Altenburg haben, die jetzt bei Olympia die Nationalmannschaften geleitet haben. Wie ist denn da dein Fazit? Die Damen im Viertelfinale im Penalty-Schießen raus, die Herren im Finale im Penalty-Schießen verloren. Man redet häufig von so Drucksituationen. Kann man die als Trainer überhaupt dann wirklich trainieren, wenn man das jetzt sieht?
Puh, gute Frage. Also als erstes, ich weiß, dass Vali auf jeden Fall Diplom-Trainer ist, weil der ist, glaube ich, sogar der jüngste Diplom-Trainer, zumindest im Hockey-Bereich, der das abgeschlossen hat. Haben wir nämlich mal ausgerechnet, weil ich glaube, ich bin knapp dahinter. Deswegen weiß ich das sehr spezifisch. André ist A-Trainer, soweit ich das weiß. Genau, also wie du siehst, auch wieder da, es gibt keine Lizenzpflicht. Geht dann vielleicht um andere Kriterien auch, wenn man an so einen Job kommt. Und trotzdem hilft dir das in deiner Ausbildung. Kann man das trainieren? Man kann gewisse Sachen trainieren, die den Erfolg wahrscheinlicher machen. Kann man die Situation eins zu eins nachbilden? Ich glaube es nicht. Deswegen in solchen Crunch-Time-Situationen, Penalty-Shootouts,
boah, das ist schon sehr schwer. Also man übt die Sachen natürlich, man hat verschiedene Strategien, Pläne, die man sich zurechtlegen kann. Ich kenne auch Trainer, die dann Lautsprecher auf den Platz stellen und den Lärm erhöhen, damit man das irgendwie, und trotzdem ist nichts, wie wenn du bei Olympia auf dem Platz stehst, jetzt dieses Mal auch mit Zuschauern, nicht wie vor 4 Jahren, wo dann das Stadion laut wird und du weißt, worum jetzt geht's um alles. Das sind natürlich schwierige Sachen, die man nicht so 1:1 direkt abbilden kann.
Wie kann man sich das erklären? Also gerade wenn ich jetzt mal auf die Weltmeisterschaft zurückblicke, da war solche engen Crunch-Time-Situationen ja alle gemeistert, da lief alles für uns. Und jetzt irgendwie im Finale gegen die Niederlande haben wir, glaube ich, nur einen dann eine Penalty verwandelt. Wie kann man sich das erklären?
Ja, es gibt einen Gegner, ne? Also das darf man ja nicht vergessen. So sehr, wie man selber auch gut trainiert und alles dafür gibt, um zu gewinnen, gibt es auch Gegner, die das machen. Und das ist auf dem hohen Level eben, sieht man, wie eng das beieinander ist und wie sehr das je nach Tagesform eben auch in die eine oder andere Richtung rüberkippen kann. Ich glaube, die Honamas haben da eine gute Leistung erbracht. Ansonsten wären sie nicht im Endspiel gewesen, haben auch ihre Crunch-Time-Momente gemeistert. Ich an das Spiel gegen Indien denke, das war ja dann zum Ende schon ganz eng. Das haben sie dann schon irgendwie noch über die Bühne gebracht, also da eine Crunch-Time-Phase gemeistert. Und im Endspiel, natürlich, das sind die zwei besten Mannschaften aktuell, die da aufeinander getroffen sind. Es war ein enges Spiel, ging hin und her und Penalty-Shootouts sind immer, also ich glaube nicht, dass es eine Glückssache ist. Es ist eine andere Qualität, die im Spiel gefragt ist. Du kannst ein Spiel super spielen und dann kommst du ins Shootout, weil du eine gute Leistung erbracht hast und der Gegner hat eine ähnlich gute Leistung erbracht und dann geht es wieder bei Null los. Und das ist dann schon nochmal eine Qualität, die man eben haben muss. Und klar, da entscheiden viele Faktoren, Tagesform, aktuelle mentale Verfassung, ja, also wie vorhin schon beantwortet, es ist schwer zu ergründen, worin das dann liegt, aber es ist etwas, was ich trainieren kann. Also ich kann Penalties trainieren, ich kann meinen Fokus trainieren auf solche Momente, ich kann verschiedene Strategien entwickeln auf psychologischer Hinsicht, um mit solchen Situationen klarzukommen. Und dann merkt man schon, es sind so viele unterschiedliche Faktoren, die dann stimmen muss an dem Tag. Und dann hast du auch noch einen Gegner, der was dagegen hat, dass du es gut hinkriegst. Das muss dann auch noch passen. Daher, ja, ich glaube, die haben da ein sehr gutes Turnier gespielt und sehr gute, mit guten Leistungen sich da eben auch ins Endspiel gebracht. Gegen einen guten Gegner dann eben verloren im Endspiel.
Steht außer Frage, war ein super Turnier. Davor haben wir, glaube ich, 7 Spiele alle gewonnen und haben dann auch im Finale, nachdem wir in der 50. Rückstand geraten sind, ja immer noch das 1:1 geschafft. Und klar, im Shootout kann alles passieren. Schade, dass es diesmal nicht gut gegangen ist.
So ist es, ja.
Ja, blicken wir auch noch einmal auf die Danas zurück. Auch da ja, war ein Shootout verantwortlich fürs Ausscheiden. Leider schon im Viertelfinale gegen Argentinien. Genauso wie vor 3 Jahren in Tokio. Ist das so eine Art Angstgegner? Wie kann man sich das erklären?
Da müsste man, also wie die Danas mit Argentinien als Gegner umgehen, müsste man die Spielerinnen dazu befragen. Im Turnier gesehen war es, fand ich sehr schade, dass sie da ausgeschieden sind. Die haben bis dahin eigentlich gute Spielleistungen gebracht. Die Art und Weise, wie sie Hockey gespielt haben, wie sie aufgetreten haben, hat ja schon auch für Begeisterung gesorgt, denke ich, wenn man die Spiele geguckt hat. Es war immer, man hat die Spiele gerne geschaut und mit einem Grinsen da irgendwie in die Spiele reingegangen sind, weil sie so diese Emotionalität mit rübergebracht haben. Deswegen fand ich es sehr schade, dass sie da schon ausgeschieden sind. Ich glaube, da wäre auch spielerisch mehr möglich gewesen. Und nichtsdestotrotz, wie bei den Honamas ja gerade vorhin eben auch beschrieben, Penalty-Schießen ist eben dann ein neues Kapitel, wenn du ein gutes Spiel gespielt hast. Der Gegner hat auch ein gutes Spiel gespielt, zumindest ergebnistechnisch. Dann geht es wieder bei Null los im Shootout. Und da musst du eine gewisse Strategie gefunden haben, damit umgehen zu können. Und das ist meines Erachtens ihnen nicht gelungen in diesem Penalty-Shootout, was sich ja dann eben auch im Ergebnis leider gezeigt hat. Nicht, weil die schlechte, also immer schlechte Penalties schießen oder immer im Viertel, also das, daran glaube ich nicht. Ich glaube eben, du kannst solche Sachen trainieren, solche Faktoren beeinflussen, aber nicht 1:1 nachbilden, hatten wir ja gerade auch. Du musst in dem Augenblick klar sein, dass es wieder bei Null losgeht. Und das, ja, ob sie das hingekriegt haben oder nicht, das müssen die selber ergründen. Zumindest haben sie es ergebnistechnisch leider nicht hinbekommen. Ja, zu hoffen, dass diese junge Mannschaft da weiter irgendwie dran bleibt und daran glaubt und die Energie da weiter investiert, in solche Augenblicke zu glauben, dass sie die erfolgreich gestalten können, weil ich glaube, in der Zukunft haben wir noch viel Freude an dieser Mannschaft.
Die Mannschaft hat auf jeden Fall noch viel Potenzial. Was mich mal interessieren würde, stell dir vor, du wärst Trainer der Damen gewesen, gegen Argentinien, Viertelfinale, Olympische Sommerspiele. Hast im Kopf, was vor 3 Jahren in Tokio war? Würdest du das aufnehmen als Zusatzmotivation oder würdest du gar nicht drauf eingehen, weil schon 3 Jahre zurück?
Wie siehst du das? Das müsste man Walli tatsächlich im Detail fragen, wie sie damit umgegangen sind, weil Walli ja auch nicht in Tokio mit dabei war, die Spielerinnen aber schon. Ich denke mal schon, dass sie das auf jeden Fall angesprochen haben. Man kehrt sowas nicht unter den Teppich, wenn sowas passiert ist. Ich habe auch schon Penalty-Shootouts davor verloren, danach gewonnen, danach wieder verloren. Also auch schon alles gemacht. Und da spricht man über die Sachen natürlich, wie man mit solchen Situationen umgehen will. Unter den Teppich kehren kannst du es nicht als Trainer. Denn es beeinflusst natürlich deine Spieler und Spielerinnen, wie sie in der Zukunft handeln werden. Deswegen musst du damit umgehen. Jetzt nicht als Thema so, jetzt sprechen wir darüber, jetzt haben wir verloren, wie gehen wir damit um, sondern da sind ja, wie gesagt, viele einzelne Faktoren. Wie kann man es beeinflussen? Was kann man besser machen? Sind es technische Themen? Sind es psychologische Themen? Sind es taktische Themen? Aber ja, das muss man auf jeden Fall besprechen. Ich gehe auch mal davon aus, dass die sich damit auseinandergesetzt haben.
Ich glaube, das zeigt auch ganz gut die Vielschichtigkeit des Trainerjobs.
Auf jeden Fall. Und dass man eben auch nicht alles beeinflussen kann als Trainer. Also du hast als Trainer, kannst du deine Mannschaft auf gewisse Sachen vorbereiten und du kannst ihnen so viel Hilfestellung geben, wie du nur kannst und sie irgendwie ja in eine Richtung lenken. Am Ende des Tages sind es die Spieler, Spielerinnen auf dem Spielfeld, die dann eben die Sachen ausführen, das Tor schießen, den Penalty reinmachen oder halten. In dem Fall als Torwart. Deswegen, es zeigt auch, ja, wie so gerne man als Trainer alles beeinflussen möchte, alles kann man eben auch nicht beeinflussen.
Hey! Time out. Finanzwissen.
Aus aktuellem Anlass heute mal was Grundsätzliches zur Vermögensanlage. Am 5. August gab es einen Börsencrash in Japan mit einem Tagesverlust von 12%. Das gab es seit 1987 nicht mehr. Aber auch US-Hightech-Werte haben deutliche Abgaben gezeigt, da die Unternehmensberichte die Markterwartungen nicht erfüllen konnten. Beides kam unerwartet, hat sich aber wieder beruhigt. Was lernt man daraus? Den Gewinnern nicht konzentriert hinterherlaufen, denn sowohl US-Hightech als auch Japan haben sich in der jüngeren Vergangenheit deutlich stärker als der Weltmarkt entwickelt. Daraus resultieren durch Bewertungssteigerung aber auch deutlich höhere Risiken. Also, bitte breit streuen und Ruhe bewahren, da sind die Rückschläge auch deutlich abgemildert.
Eine Sache, die mich noch brennend interessiert, weil wir es letzte Woche bei uns in der Mannschaft hatten, das Thema. Und zwar, ich glaube, alle kennen fast den Namen Duko Tegenkamp jetzt nach dem Finale. Ja. Der hatte auch im Halbfinale eine interessante Aktion gegen Spanien, wo er wohl nach einer Verletzung eines Spaniers beim Bulli meinte, ich spiele euch den Ball zu. Hat er nicht gemacht, ist losgelaufen im Kreis, hat geschossen. Zum Glück kein Gegentor für die Spanier, aber die waren natürlich dementsprechend not amused. Unser Trainer meinte nur, ist das unsportlich oder abgezockt? Was meint ihr? Wir waren uns eigentlich sehr sicher bei der Antwort, bevor ich das auflöse. Wie siehst du das?
Also ich kenne ihn nicht als Typen. Ich kannte ihn davor als Hockeyspieler, weil ich mir Videos angeguckt habe und versucht habe, irgendwie Spiele zu analysieren. Also daher kannte ich ihn, aber als Mensch kenne ich ihn nicht. Deswegen tue ich mich schwer, da irgendwie was darüber auszusagen. Fand ich beide Aktionen im Endspiel, wie auch die Aktion, die du beschrieben hast, unsportlich? Ja. Ich finde, das gehört sich einfach nicht und hat da für mich keinen Platz. Will ich darüber über ihn als Mensch urteilen, ohne ihn zu kennen und mal zu abzuwarten, wie er in Zukunft mit solchen Situationen umgeht? Nein, wir sind alle nicht von Fehlern befreit. Sowas passiert uns auch. Fand ich es höchst unsportlich, was er da mit John Dannenberg gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Das will ich gar nicht irgendwie anders umschreiben.
Wir hatten in der Mannschaft dieselbe Meinung. Klar, der Kerl ist 22, emotional jung, erstes Mal in so einem großen Moment dabei gewesen, kann immer passieren. Wenn das jetzt ein Spieler von dir machen würde, wie gehst du als Trainer damit um?
Gute Frage. Also erstmal muss man ja darauf klarkommen, dass die Holländer ja auch Gold gewonnen haben. Da passieren emotional ganz andere Dinge. In der Emotion über sowas zu reden, hilft eigentlich nie. Weil man, es ist eine Stresssituation, positiver Stress in dem Fall, weil da ja viel Gutes auch passiert ist für die Holländer. Kann man das im Stress verarbeiten? Nein. Da wäre auf jeden Fall ein klärendes Gespräch im Nachhinein nötig, weil also für mich als Trainer sind die Werte und die Art und Weise, wie meine Mannschaft auftritt, sehr wichtig. Und wenn ich da jetzt nicht darauf eingehen würde, dann würde ich nicht zu meinen Werten stehen. Deswegen
würde das auf jeden Fall ein sehr wichtiges, klärendes Gespräch bedürfen danach.
Ich finde ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage danke, Adi, für die vielen Insights, sowohl olympisch als auch trainertechnisch. Danke auch dir, Dennis, hat wieder viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, Adi, dass du da warst.
Vielen Dank euch beiden für die tollen Fragen.